Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Nora Karches. Seit gestern Abend ist bekannt, wer in diesem Jahr den internationalen Booker Prize erhält, also den wichtigsten britischen Literaturpreis für ein übersetztes Buch. Georgi Gospodinov heißt der Preisträger und damit geht die Auszeichnung zum ersten Mal an einen Autor aus Bulgarien. Georgi Gospodinov erhält die Auszeichnung zusammen mit der Übersetzerin Angela Rodel für den Roman Zeitzuflucht. Ein Roman, in dessen Zentrum eine Klinik für die Vergangenheit steht. Also eine Einrichtung, die Alzheimer-Kranken eine neue Art der Behandlung bietet. Jedes Stockwerk der Klinik ist einem anderen Jahrzehnt nachempfunden, den 1960ern, den 1970ern. Und die Patientinnen und Patienten können dort Trost finden in ihren verblassenden Erinnerungen. Im letzten Jahr war Georgi Gospodinov zu Gast in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur und auf die Frage nach dem Verhältnis von Gegenwart und Vergangenheit in seinem Roman und nach Zeichen, die darauf hindeuten, dass die Vergangenheit gewissermaßen wiederkehrt, da gab er folgende Antwort.
Diese Zeichen stammten aus den letzten Jahren eigentlich. Die haben sich immer mehr gehäuft und die reichen bis heute natürlich mit diesem unsäglichen Krieg, der geführt wird. Wir haben alle das Gefühl einer Future Cancelled, einer nicht vorgesehenen ausbleibenden Zukunft. Nichts Gutes bietet uns, so erscheint es uns, die kommende Zeit. Die Unruhe, die Sorgen, die Betroffenheit, dieses Gefühl intensiviert sich, das wird immer dichter. Im Roman steht es an einer Stelle, die Sintflut des Vergangenen strömt über uns. Der Virus der Vergangenheit scheint allgegenwärtig zu sein.
Georgi Gospodinov war am 1. April 2022 zu Gast in der Lesart. Das Interview lässt sich nachhören in der DLF-Audiothek und auf der Homepage von Deutschlandfunk Kultur. In einem Monat startet in Klagenfurt der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Und heute ist bekannt gegeben worden, welche 14 AutorInnen ihre Texte vorstellen. In der Jury sind in diesem Jahr zum ersten Mal die deutsche Autorin Mitu Sanyal und auch der Schweizer Literaturwissenschaftler Thomas Stressle ist neu dabei. Den Juryvorsitz hat auch in diesem Jahr die Literaturkritikerin Insa Wilke und ich habe sie gefragt. Auf den ersten Blick, da fällt auf, dass viele bekannte Namen dabei sind im Wettbewerb. Helena Adler aus Österreich hat bereits mehrere Romane veröffentlicht. Evgeny Breiger ist ein bekannter Akteur in der Lyrikszene. Auch beim letzten Open-Mic-Wettbewerb, das ist der zweite große Wettbewerb für den Literaturnachwuchs im deutschsprachigen Raum, waren einige AutorInnen dabei, die bereits älter und auch erfahrener waren. Wird das heute erwartet, dass AutorInnen beim Bachmann-Wettbewerb mehr vorzuweisen haben als früher?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass jedes Jahr die Zusammensetzung einfach anders ist und mal wird dann gesagt, oh, Debütantinnen und Debütanten oder es sind dann erfahrenere Leute und ich freue mich eigentlich sehr, dass in diesem Jahr diese Mischung zustande kommt. Ich glaube aber, dass man da jetzt strukturell oder grundsätzlich nichts draus ablesen kann. Vielleicht spielt auch die neue Zusammensetzung der Jury eine Rolle, dass da irgendwie dann andere Impulse auch in die Textauswahl kommen. Aber ansonsten glaube ich, gehen auch meine Kolleginnen und Kollegen erstmal danach, was sind die Texte, die uns in diesem Jahr angesprochen haben? Und so setzt sich dann die Auswahl der AutorInnen zusammen.
Immer wenn es um Listen zu Literaturpreisen geht, da wird ja gezählt, wie viele Frauen sind dabei, wie viele Männer sind AutorInnen of Color vertreten, gibt es auch queere Personen? Und wenn ich mir das so anschaue, dann freue ich mich und kann Ihnen eigentlich gratulieren. Also das Männer-Frauen-Verhältnis, das ist genau bei 50-50. Es gibt eben queere AutorInnen und auch AutorInnen of Color. Wie haben Sie das hinbekommen? War das für Sie so, ja, hat sich das so ergeben oder hatten Sie sich das wirklich so als Ziel vielleicht gesetzt, so als Wunsch, das mit hineinzubringen?
Also da würde ich mir ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, da kann man vielleicht doch etwas ablesen an der Auswahl. Es ist sicher nicht so, dass wir uns vorher zusammensetzen und sagen, so, wer nimmt jetzt die Frauen mit rein, wer nimmt jetzt queere Personen mit rein. So ist es nicht, sondern wie gesagt, wir gehen nach der Qualität der Texte und so werden die AutorInnen ausgewählt. Aber es wandelt sich ja auch ein kollektives Bewusstsein. Und ich erinnere mich sehr gut daran, als ich vor Jahren zum Beispiel Veranstaltungen organisierte, wie ich mich immer zwingen musste, zu bestimmten, meinetwegen politischen Themen auch dran zu denken, ah, da könnte es ja auch eine Expertin geben und nicht nur Experten. Unbewusst habe ich immer sofort die Männernamen aufgezählt. Und ich glaube, dass tatsächlich durch die Arbeit von vielen verschiedenen Personen in den letzten Jahren sich ein Bewusstseinswandel vollzogen hat und dadurch vielleicht auch eine größere Vielfalt, ein größeres Spektrum an Personen, Biografien sich spiegelt in der Literatur und Zutritt gefunden hat in die Literatur.
Etwas, was auch auffällt, wenn man sich diese Liste so ein wenig genauer anschaut, dann sieht man, dass da internationale Biografien vertreten sind. Ich kenne jetzt die Texte nicht, Sie kennen auch nicht alle Texte, aber ist so Mehrsprachigkeit eventuell ein Trend, der sich auch dieses Jahr im Wettbewerb spiegeln wird?
Ich glaube schon. Und auch da spiegeln sich die Entwicklungen der letzten Jahre. Wir sind in Europa eine Migrationsgesellschaft. Und Mehrsprachigkeit ist natürlich auch ein fantastisches Mittel, um Kunst zu schaffen und damit zu spielen. Gerade wenn AutorInnen aus der Lyrik kommen, spielt das eine große Rolle. Ich glaube, das interessiert im Moment sehr, sehr viele, die literarisch oder auch anderweitig künstlerisch arbeiten.
Wenn wir so ein wenig auf die AutorInnen schauen, auch die AutorInnen, die ihre KollegInnen aus der Jury ausgewählt haben, gibt es da jemand, auf den Sie ganz besonders gespannt sind?
Eigentlich ehrlich gesagt auf alle. Ich kenne die Texte selber noch nicht, außer die beiden, die ich eingeladen habe. Aber ich bin begeistert von der Unterschiedlichkeit schon der ästhetischen Konzepte, von denen, die ich beurteilen kann. Und bin auch sehr gespannt, muss ich sagen, wie zum Beispiel jemand wie Jérôme Serobinet lesen wird, der ja ein besonderes Bewusstsein auch hat für die Performativität, für den Performance-Charakter von Klagenfurt, wie letztes Jahr zum Beispiel auch Mara Genschel. Und da ist es immer so, dass die Jury damit vielleicht etwas mehr Schwierigkeiten hat, weil wir eher aus dem Print, aus dem Druckwesen kommen sozusagen. Und das ist etwas, womit wir in diesem Jahr dann sicher auch umgehen werden, nämlich Kriterien zu finden für den Vortrag, was eigentlich ja immer in Klagenfurt eine Rolle spielt, aber insgesamt in der Literaturkritik ist das ein Aspekt, der immer noch unterbelichtet ist. Und Jérôme Serobinet hat dazu zum Beispiel auch veröffentlicht. Also das ist vielleicht ein Punkt, der in diesem Jahr eine Rolle spielen wird in den Diskussionen. Mutmaße ich jetzt, ich weiß es natürlich auch nicht.
Das war Insa Wilke. Wir haben gesprochen über die Liste der AutorInnen, die dieses Jahr lesen werden beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Sehr gern.
Die Tage der deutschsprachigen Literatur 2023 finden vom 28. Juni bis 2. Juli in Klagenfurt statt. Wir werden vom Wettbewerb berichten. Michel Houellebecq, der früher einmal so medienscheue französische Schriftsteller, ist derzeit auf allen Kanälen. Am Wochenende erschien ein ausführliches Interview mit ihm in der französischen Tageszeitung Le Figaro. Und heute Abend, da tritt er in der Fernsehsendung La Grande Librairie auf, sozusagen das literarische Quartett in Frankreich. Er spricht über das Buch, das heute in Frankreich erscheint, Quelques mois dans ma vie, auf Deutsch einige Monate in meinem Leben. In dem Buch geht es erneut um den Pornodreh, bei dem Michel Houellebecq und seine Frau Lisis Houellebecq mitgewirkt haben. Tobias Wenzel hat das Buch gelesen und Michel Houellebecq in Paris getroffen.
In der Mythologie der als Heiler und Zauberer verehrten Vicharica, einer indigenen, in der Sierra Madre Occidental beheimateten mexikanischen Ethnie, gilt der in der Nähe des Fischerdorfs San Blas, hell und weithin sichtbar aus dem Pazifik aufragende Piedra Blanca, als Ort für Opfergaben und Dankesgebete. Ihrem Glauben nach verkörpert er das erste solide Gebilde, das sich aus dem Meer erhob, und damit nichts weniger als den Beginn der Welt selbst.
Der Ort war nicht nur ein Heiligtum der Vicharica. Die Indios behaupten, dass dort die Welt geboren wurde. An diesem Ort verliebte sich die Formlosigkeit zum ersten Mal in die Form.
So rekapituliert es die aus Manchester stammende Schriftstellerin Anna Hope der Legende der Vicharica entsprechend. Sie macht den Pietrablanca zum Ausgangs- und Zielpunkt von 4 raumgreifenden Geschichten, in denen sie die Existenz und Bedeutung dieses weißen Steins in mal mehr, mal weniger weit ausholenden Zeitschleifen umkreist. Den Auftakt bildet die Episode um eine namenlose Schriftstellerin, die im Jahr 2020 mit ihrem Ehemann und der gemeinsamen 3-jährigen Tochter nach Mexiko reist, um zudem ihr einst Kraft und Zuversicht spendend Fels zurückzukehren und sich dafür zu bedanken, dass sie nun doch noch Mutter werden durfte, obwohl sie den lange gehegten Wunsch nach einem Kind eigentlich bereits begraben hatte. Dabei versteht Anna Hope es auf beeindruckend beiläufige Weise, die zu Beginn als eine Art Wallfahrtsgeschichte erzählte Rückkehr der Schriftstellerin nach San Blas nach und nach in eine Erzählung über eine an ihr Ende gekommene Ehe zu überführen.
Die Schriftstellerin und ihr Mann haben versucht, ein Kind zu bekommen, 7 Jahre lang. In diesen 7 Jahren ließen sie nichts unversucht. Diagramme, Diäten, Medikamente, Apps und Injektionen. Doch es klappte nicht. Und so kam es, dass die Schriftstellerin sich vor Jahren an einem Lagerfeuer der Vicharika wiederfand und für ein Kind betete. Das Kind war zur Welt gekommen. Und nun mussten sie ihren Teil der Abmachung erfüllen. Sie mussten mit ihrer Tochter nach Mexiko reisen und sich persönlich bedanken.
Schon in ihrem 2020 auf Deutsch erschienenen, teilweise autobiografischen Roman »Was wir sind« umkreiste Anna Hope die Themen Ehe und Mutterschaft, indem sie 3 Frauen Mitte 30 aus den unterschiedlichsten Perspektiven dazu Stellung beziehen ließ. Was sie uns darüber eröffnete, waren berührende Einblicke in die von ihren überzogenen Wünschen, starren Leitbildern und den an sie gerichteten Erwartungen zerfurchten Seelen der Frauen. Das Resultat war ein Roman über jene besonderen, plötzlich unaufschiebbar gewordenen Momente, in denen die Träume und Erwartungen ihrer Figuren sich an der Realität messen lassen müssen. Auch in ihrem neuen Roman läuft alles auf diese besonderen Scheide- oder Kipppunkte zu. Und wie ihr abschließendes, sehr persönliches Nachwort dazu verrät, verlieh Anna Hope mit dem Porträt der namenlosen, nach San Blas reisenden Schriftstellerin und Mutter erneut einem Teil ihrer eigenen Geschichte autofiktional Ausdruck. Im Anschluss an diese Auftaktepisode nimmt Hope uns mit auf eine weitgedehnte Zeitreise, indem sie uns zunächst ins popmusikalisch aufgeladene Jahr 1969 entführt. Dort treffen wir auf Jim Morrison, den charismatischen Leadsänger der legendären West Coast Rockband The Doors. Ermüdet vom Rummel um die eigene Person, sucht der drogensüchtige Bo eine Zeit lang Zuflucht in San Blas, mit Blick auf den weißen Fels.
3 Jahre lang haben sie auf ihn vertraut, auf sein Charisma, seine Magie, seine dionysische Wucht. Und jetzt spüren sie, wie er ihnen entgleitet. Und dann sagte er, fickt euch, ganz langsam, fickt euch alle. Die können ihn alle mal. Er ist über 1000 Kilometer weit weg.
In der Erzählung Der Leutnant geht es gar bis in das Jahr 1775 zurück, wo ein spanischer Kapitänleutnant im Auftrag des Königs San Blas in Besitz nehmen soll. Eindrucksvoll demonstriert Anna Hope uns dabei die Wirkung jener besonderen Form der literarischen Beschwörung, die darauf vertraut, dass die entscheidenden Dinge sich uns nach und nach wie von selbst offenbaren. So auch in der im Jahr 1907 spielenden Episode »Die Mädchen«, in welcher wir in Bildern von bisweilen schmerzhafter Dichte erleben, wie 2 Mädchen vom Stamm der Yeomen aus ihrer Heimat Arizona zur Zwangsarbeit in den Süden des Landes verschleppt werden. So fügen sich Anna Hopes 4 thematisch kunstvoll verzahnte Langerzählungen am Ende zu einem kompakten Roman Ganzen über die ewige Zerrissenheit des Menschen und seine Suche nach Mythen, die ihn für ein paar exquisite Momente daraus erlösen. Und sei es durch den unverstellten Blick auf einen weißen Fels.
Wir bitten um Verzeihung. Der Beitrag eben war die Rezension von Peter Henning über Anna Hopes Roman »Der weiße Fels«, aus dem Englischen übersetzt von Eva Bonnet, Hansa Verlag 2023, 336 Seiten, 26 Euro. Den Beitrag über Michel Houellebecqs Buch »Quelquemois dans ma vie« hören Sie jetzt.
Michel Houellebecq legt sich auf das Bett seiner Pariser Arbeitswohnung und zündet sich eine Zigarette an. Er sei beleidigt worden und habe selbst Menschen beleidigen müssen. Die Beleidigung sei ein durchaus ehrenwertes Genre, entgegnet der Autor, als ich ihn für die Beleidigungen in seinem neuen Buch kritisiere. Zu Beginn dieses Berichts über das letzte halbe Jahr geht es Houellebecq um seine vermeintlich islamophoben Äußerungen. Erstaunlich lange braucht er, um die Frage zu beantworten, ob er sich selbst für islamfeindlich hält.
Nein, letztlich nicht. Ich würde jetzt auch nicht zum Islam konvertieren. Aber ich glaube in der Tat, dass man sich mit dem Islam arrangieren kann.
In einem Interview mit der Zeitschrift Front Populaire behauptete Houellebecq unter anderem, die angestammten Franzosen wollten, dass die Muslime damit aufhörten, sie zu bestehlen und anzugreifen oder ansonsten wieder fortgingen. Das löste im Dezember eine Welle der Empörung aus. Houellebecq nennt seine Äußerungen nun selbstkritisch idiotisch und stellt sie richtig.
Das tut mir sehr leid. Ich habe da so sehr vereinfacht, dass etwas sehr Falsches herausgekommen ist. In Wirklichkeit sind Muslime nicht in besonderem Maße Diebe oder Kriminelle. Aber sie leben oft in denselben benachteiligten Vierteln. Wenn man in die Banlieues in Frankreich geht, in Viertel, in denen man viele Halal-Geschäfte und viele Schleier sieht, dann sagt man fast automatisch, das muss ein Viertel sein, in dem es sicher auch Kriminelle gibt. Und da bekommt man Angst.
Nur als Opfer sieht sich Houellebecq dagegen mit Blick auf seine Teilnahme am pornografischen Film eines niederländischen Künstlerkollektivs, für den er mit jungen Frauen schlafen sollte. Der Regisseur Stefan Reutenbeek habe ihn in eine Falle gelockt. Schriftsteller und Regisseur überwarfen sich im Dezember in Amsterdam, bevor dort die eigentlichen Sexszenen gedreht wurden. Es folgten Gerichtsprozesse. Allerdings haben Houellebecq und seine Frau damals, angeblich weil sie unaufmerksam waren, einen Vertrag mit rückwirkender Geltung unterschrieben. So darf der Regisseur nun auch verwenden, was er schon im November in der Pariser Arbeitswohnung des Autors gefilmt hatte. Die Sexszene von Houellebecq und seiner Frau mit Jeannie van Rooyen, einer Freundin des Regisseurs. Ein Dreh, der laut Houellebecq nur für den Erotikkanal van Rooyens gedacht war. Material, das er damals aber nicht freigegeben habe. Aus Angst, man könne ihn und seine Frau erkennen, obwohl sie Masken trugen. Seit er daran denke, dass diese Aufnahmen gegen seinen Willen gezeigt würden, schreibt er, fühle er, was eine vergewaltigte Frau empfinde. Damit relativiert er die Vergewaltigung.
Ich weiß, dass man mir das vorwerfen wird, aber die Symptome ähneln sich.
Er habe das Gefühl, sein Körper gehöre nicht mehr ihm, habe Anzeichen von Bulimie gehabt, Scham empfunden und sich zum ersten Mal vor Sex geekelt.
Jetzt ist es wieder besser. Ich habe wieder Sex.
Das ist allerdings der Unterschied zum oft lebenslangen Trauma einer vergewaltigten Frau. Es scheint Michel Houellebecq an Empathie zu mangeln. Hochsensibel ist er im Bericht nur dann, wenn es um seine eigene Befindlichkeit geht. Er habe sich beim Dreh wie das Objekt einer Tierdokumentation gefühlt, schreibt er. Gleichzeitig entmenschlicht er selbst durch die Vergabe beleidigender Tiernamen. Nennt etwa Regisseur Reutenbeek eine Kakerlake, die er moralisch zerquetschen wolle, und van Rooyen eine Sau. Das ist widerlich und vermutlich justiziabel.
In einem Buch darf man beleidigen, wen man will.
Widerspricht Michel Houellebecq. In den Filmen Reutenbeeks werden im Namen von Kunst und Kunstkritik Menschen teils heimlich aufgezeichnet und gnadenlos vorgeführt. Die Befürchtungen Houellebecqs bezüglich des Films über ihn sind also durchaus berechtigt. Aber man muss von einem Autor dieses Rangs mehr erwarten als eine primitive Abrechnung. Besser, er hätte sie nur für den Privatgebrauch geschrieben, als, wie er es selbst formuliert, Akt des Exorzismus. Zum Schluss des Interviews blickt Michel Houellebecq noch aus seinem Bett in die Zukunft.
Ich plane, ein Haus auf dem Land zu suchen und dorthin zu ziehen, wirklich etwas anderes zu machen und zu vergessen, dass diese Sache passiert ist.
Es wäre ihm und seinem Schreiben zu wünschen.
Tobias Wenzel über Michel Houellebecqs neues Buch Quelques mois dans ma vie. Heute erscheint es im französischen Original und im Juli in der deutschen Übersetzung im Dumont Verlag. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Heute geht es unter anderem um grüne, nachhaltige Chemie. Am Mikrofon war Nora Karches.